Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast.
Erste Ausgabe des SWR 1 Leute Jahresrückblicks 2020. Und wir beginnen mit einem Mann, der mal ganz oben war und danach ganz unten fiel. Vural Öger machte mit dem Touristikimperium Öger Tours zeitweise einen Jahresumsatz von mehr als 700 Millionen Euro. Dann kam der Absturz und 2016 der Gang in die Privatinsolvenz. Wie es ihm heute geht, das hat er Nicole Köster in SWR 1 Leute erzählt.
Also ich lasse mich nicht runterbringen, sag ganz ehrlich. Ich bin ein Kämpfer Natur. Ich werde wieder ganz nach oben kommen. Dessen bin ich sicher. Ich habe niemals aufgegeben. Ich habe die ganze Situation analysiert. Sicher habe ich 20-30% Anteil an mir selbst, an meine Entscheidung, aber das hat jeder Unternehmer trifft mal irgendwann mal. Selbst Mercedes hat da in der Lufttechnik und so haben sie alles eingestellt. Das war ein falscher Schritt. Ich werde wieder ganz nach oben kommen, weil es für mich, ich bin ein Mensch, der Lust hat, Freude hat am Schaffen. Ja, alles andere kann nur noch besser werden.
Und was wäre so ein Wunsch, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, der in Erfüllung geht? Was wäre so ein Wunsch?
Ich möchte wieder die Position haben, die ich vor 3 Jahren noch in der Öffentlichkeit hatte. Das hat mich wirklich sehr wehgetan, so alles, was so passiert ist, was geschrieben wurde und so. Ich habe, sagen wir mal, die Schattenseite des Erfolgs auch miterlebt. Aber ansonsten, ich habe ein tolles Leben bis jetzt gehabt und dann, ich muss nicht, was weiß ich, 2 Lamborghini fahren, um glücklich zu sein oder was weiß ich, 3 Häuser in St. Moritz haben oder was. Ich habe auch gelernt in der Zeit, woraus im Leben ankommt. Nicht? Das Hans Albers hat mal gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Rüber werden sie nichts bringen. Und wenn ich weiterhin meine Freunde habe, meinen Freundeskreis habe, weiterhin meine Hobbys nachgehen kann, wenn ich das alles finanziell sozusagen entschaffen kann und so weiter, mehr muss ich nicht haben.
Kann ja manchmal auch in schwierigen Situationen Neues über sich erfahren. Haben Sie etwas Neues über sich erfahren, neue Seiten an sich
natürlich
kennengelernt?
Ich habe mich analysiert. Ich bin im Stand, wissen Sie, ich habe meine guten Seiten, schlechte Seiten analysiert. Habe ich gesagt, die schlechten Seiten, die Fehler oder was, wie kannst du die bessern? Ich habe daran gearbeitet. Zum Beispiel, ich habe hunderte von Leuten Geld verborgt. Kein einziger hat mir das Geld zurückgegeben. Aus Gutmütigkeit werde ich keine Geschäfte mehr machen.
SWR 1 Baden-Württemberg mit dem Leute-Jahresrückblick 2020. Nina Hoss ist eine der besten und vielseitigsten deutschen Schauspielerinnen, ausgezeichnet mit vielen Theater- und Filmpreisen, darunter dem Silbernen Bären der Berlinale. Seit dem letzten Jahr ist Nina Hoss auch Mitglied der Oscar Academy. Sie wählt Filme mit aus, die dann in die Endausscheidung kommen. Also hat Nicole Köster sie gefragt, worauf sie am Anfang eines Films achtet.
Wo gucke ich drauf? Ich würde sagen, in den ersten 5 Minuten weiß ich, ob mich das interessiert oder nicht. Dann kann ich trotzdem nicht abschalten, weil ich immer denke, nein, vielleicht kriegt er noch die Kurve. Das hängt mit so vielem zusammen. Aber es hängt dann auch ab, es gibt Dokumentationen, es gibt Fiction-Filme, es gibt internationale Filme aus anderen Ländern. Ja, es ist einfach spannend.
Oscar-Favoriten, haben Sie bestimmt einen? Dürften Sie es sagen?
Nee, man kriegt tatsächlich eine E-Mail, Sie dürfen nicht über Ihr Abstimmverhalten sprechen. Sie dürfen nicht. Man darf, glaube ich, sagen, welche Filme man gut fand. Ich meine, selbst wenn man nicht in der Akademie, man darf ja sagen, was einem gefällt oder nicht.
Aber,
nein, ich hab einen Film entdeckt, den man hier noch nicht gesehen hat. Uncut Gems von den Safdie-Brüdern. Und die Safdie-Brüder haben auch schon Good Times vorher gedreht mit Robert Pattinson, der wirklich großartig ist. Und die haben hier wieder ein Kleinod geschaffen. Die sind einfach unwahrscheinlich gute Filmemacher, in meinen Augen. Ja, den habe ich dort entdeckt. Mit dem hatte ich nicht gerechnet. Mit einem fantastischen Adam Sandler.
Und Ina Weiser, haben Sie einen Favoriten?
Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Nein. Nee, weil es sind auch viele.
Die du noch gar nicht sehen konntest. Die Golden Globes gelten ja immer so als Vorbote und das sind häufig Filme, die Sie als Filmschaffende vielleicht alle schon gesehen haben. Quentin Tarantinos neuer Film hat da abgeräumt beispielsweise. Wäre das was, wo Sie sagen, ja, kann ich mir gut vorstellen?
Es sind nur 6 noch in der Auswahl und da können alle vorkommen.
Ja, ja.
Das sind in diesem Jahr, muss ich sagen, ist es auch ein sehr starkes Jahr. Aber ja, ich könnte, glaube ich, die Darstellerpreise voraussagen.
Auch beim Deutschen Filmpreis sind auch starke.
Ja, dieses Jahr ist wirklich enorm. Das ist auch nicht immer so.
Bei den Oscars hat es aber kein deutscher Film in die Nominierungen geschafft. Ja. Im Gespräch war Systemspringer von Nora Fingscheid. Mhm. War der nicht preiswürdig genug?
Ja, da steckt man nicht drin. Ich weiß nicht, was
Frage,
da die Entscheidung ist.
Sind,
ja.
Ne? Wonach man das, wonach, das wonach entscheiden wir.
Die da entscheiden. Und ich weiß nicht, es sind auch ja Unmengen. Ich glaube, dass man schon überhaupt vorgeschlagen wird, ist schon eine Ehre. Also da kann man schon sehr glücklich schätzen. Und dann tritt man einfach an gegen eine Masse von Filmen aus aller Welt. Also um da in die fünf reinzukommen, das ist schon ein Lotto.
Auch Serdar Somuncu war in diesem zu Ende gehenden Jahr zu Gast in SWR1 Leute. Deutsch-türkischer Comedian, der seit mehr als 30 Jahren auf der Bühne steht und mal unter Polizeischutz stand, weil er in einem satirischen Programm Hitler zitierte. Somuncu ist ein überaus politischer Kopf, weshalb er bei der letzten Bundestagswahl auch für die Satirepartei kandidiert hatte.
7,2% in meinem Wahlbezirk. Das waren 1,5 mehr als die FDP und 2 mehr als die AfD, immerhin. Und 13.000 Wählerstimmen.
Und wenn das ein Erfolg ist, warum dann die politische Karriere jetzt beendet oder nur auf Eis gelegt?
Na, erstmal war es ja eine Aktion, die wir zusammen geplant haben, Martin Sonneborn und ich.
Der die Partei auch gegründet hat, vor, ich glaube 2004 war das, ehemaliger Chefredakteur des Satiremagazins Titanic.
Genau. Wir haben aber schon damals gemerkt, dass die Sache langsam ernst wird und diese Parodie einer Partei nicht mehr ausreicht, wenn uns so viele Leute wählen, die auch daran glauben, dass wir damit etwas erreichen wollen. Und ich persönlich merkte schon gegen Ende des Wahlkampfs, dass mein Gefühl immer unguter wurde. Ich dachte so, was machst du eigentlich, wenn du in den Bundestag gewählt wirst? Erstmal hätte ich meine Jobs verloren, kein Radio, kein Fernsehen, keine Bühne. Und zweitens hätte ich dann im Bundestag gesessen für
hätten
viel
sich,
Geld.
Hätten sich das vorstellen können?
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich mich da wohlgefühlt hätte. Vor allen Dingen ist das ja ein ernster Job, also man muss da arbeiten.
Das sind Sie nicht gewohnt?
Doch, aber ich arbeite gerne für mich und nicht für andere. Und so spannend das auch war, ich war letztendlich froh, dass es nicht geklappt hat, ganz ehrlich.
Was ist denn dann die Erkenntnis? Zum einen froh zu sein, es hat nicht geklappt, aber was haben Sie noch mitgenommen aus dem politischen Geschäft?
Die Erkenntnis, die habe ich auch Martin Sonneborn geschrieben nach der Europawahl, war, dass ich das Gefühl habe, jetzt wird's ernst. Wir können nicht mehr einfach nur Witzchen machen und so tun, als würden wir eine Partei nachmachen, sondern wir sind eine Partei. Also ich bin ja nicht Parteimitglied, aber die Partei ist eine Partei. Und das, finde ich, ist ein guter Ansatz, um die Ausrichtung der Partei zu aktualisieren und zu verändern.
Das ist ja ein Thema, was sehr viele Menschen umtreibt, dieses Beispiel, was Sie gerade nennen. Warum, glauben Sie, passiert da so wenig? Haben Sie da etwas in politischen Strukturen erkennen können?
Naja, die Politik wird ja immer mehr zur schlechten Satire und die Satire die bessere Politik. Deswegen gibt es da eine große Schnittmenge im Moment. Leute wie Jan Böhmermann greifen aktiv ins politische Geschehen ein. Auch der Skandal um die Ibiza-Affäre war ja zum Teil mit Jan Böhmermann verbunden. Aber ich glaube, es reicht auch für uns Satiriker nicht mehr aus, dass wir uns einfach nur über etwas stellen oder über Dinge lustig machen und es von der Ferne aus betrachten, sondern wir müssen tatsächlich teilnehmen am Geschehen, indem wir Stellung beziehen. Und das nicht nur auf die übliche Art und Weise, so wie das Parteien machen, gebunden an eine Parteiraison, sondern frei, eben von Vorgaben irgendeiner Fraktion oder irgendeines Vorsitzenden.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit der ersten Ausgabe des Leute-Jahresrückblicks 2020. Der Schauspieler Felix Klare gibt seit mehr als 10 Jahren den SWR-Tatortkommissar Sebastian Boots. Er ist darüber hinaus immer wieder in anspruchsvollen Film- und Fernsehrollen zu sehen. Und er lebt mit seiner Frau, die ebenfalls Schauspielerin ist, und den 4 Kindern in der Nähe von München.
Es ist so, sag ich mal, die altklassische Rollenverteilung, die wir versuchen, immer wieder aufzubrechen.
Ja.
Aber angefangen mit Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit irgendwie, ja, und hat man lange Unterbrechungsphasen und dann, ich hätte ihr gerne 2 Kinder abgenommen in Form von Geburten, aber das geht nun mal einfach nicht.
Und 4 gemeinsame Kinder sind natürlich auch ein Brett.
Ja, das ist ein Brett, vor allem, weil wir eine Spannung zwischen 17 und 5 haben. Und dann haben wir auch noch 2 Jungs und 2 Mädels. Und man kann eigentlich dieser Rolle gar nicht gerecht werden, also jedem Einzelnen, weil jeder braucht was komplett Unterschiedliches und es ist schon manchmal wahnsinnig viel Arbeit und sehr großes Chaos, aber auf der anderen Seite empfinde ich meine Frau und meine vier Kinder als das Beste, was mir im Leben passiert ist.
Was Ihre eigenen Kinder angeht, Felix, Clara, sind Sie ein guter Vater?
Bin ich ein guter Vater? Ich versuche es zu sein. Ich versuche auch nicht zu viele Vorsätze zu machen, gut zu sein, weil da macht man wahrscheinlich auch sehr viel falsch. Ich versuche auf jeden Fall ein authentischer Vater zu sein. Also wenn ich wirklich jetzt auf etwas sauer bin und ich es nicht kontrollieren mehr kann, dann bin ich auch mal sauer. Und dann dürfen die das auch erleben. Oder wenn Streit zu Hause ist, dann ist das okay, wenn die das mitbekommen. Aber es ist natürlich dann auch wieder sehr wichtig, dass die auch mitbekommen, dass man sich wieder verträgt.
Sind Sie einer, der Grenzen setzen kann und Konflikte auch aushält?
Ich glaube, besser als meine Frau.
Tatsächlich?
Ja, das schon. Ich habe auch ein bisschen, ich habe schon ein bisschen einen harten Kern.
Ja.
Ja, und ich hab eine Wertevorstellung und ich bin auch, wenn ich ehrlich bin, manchmal moralisch, aber ich sehe Moral nicht unbedingt als negativ an. Ich habe einen Anspruch an mich als Vater, generell als Mensch und auch als Schauspieler natürlich dadurch. Aber es gibt gewisse Werte und ich finde auch gerade, dass die Familie eine der wenigen Stützen unserer Gesellschaft eigentlich noch ist.
Welche Werte sind Ihnen wichtig?
Aufrichtigkeit.
Ja.
Gerade in so einem Beruf, wo man eigentlich immer fiktional versucht, irgendwas darzustellen, was man nicht ist. Mhm. Also mit diesem Thema bin ich jeden Tag konfrontiert. Und Authentizität und irgendwie, dass man auch einen Bezug zu sich, gerade als junger Mensch, findet zu seinen Gefühlen. Mhm. Weil das ganz wichtig ist in einer Welt, die so wahnsinnig vom Kopf gesteuert ist.
Best of Leute 2020, jetzt mit einem Mann, der einer der Charakterköpfe der Fußball-Bundesliga ist. Sportbild führt ihn aktuell als den drittwichtigsten Mann im deutschen Profifußball und er selbst ist schon sehr lange mit dabei. Seit 15 Jahren ist Hans-Joachim Watzke Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Damals hat er den Verein vor dem Ruin gerettet und zu einem der führenden Clubs in Europa gemacht. Jetzt ist das Buch über Hans-Joachim Watzke und den BVB erschienen mit dem Titel Echte Liebe.
Ich wurde 60 und da habe ich gesagt, okay, einmal im Leben machst du das, dann hast du vielleicht auch mal irgendwann, wenn du mal Enkelkinder haben solltest oder so, kannst du denen vielleicht mal irgendwann zeigen, dass der Großvater dann vielleicht nicht nur dummes Zeug gemacht hat. Und dann habe ich es einfach gemacht und dass es natürlich so ein Erfolg wurde, hatten wir nicht mit gerechnet in dem Maße, wie es dann geworden ist. Wir waren 3 Monate in Bestsellerlisten und das hat mich schon überwältigt.
Wie viele Stunden haben Sie mit ihm verbracht?
Relativ lang. Ja. Wir haben bestimmt 50, 60 Stunden, mindestens vielleicht auch 100 zusammen verbracht. Er ist mir also schon sehr nahe gekommen und wir haben ja im Buch immer auch das säuberlich getrennt, wo ich dann einfach was erzähle und dann gibt es aber auch einen ganzen Teil biografische Dinge, wo er dann seine Sicht der Dinge dann auch und das ist dann auch manchmal kritisch, das muss man dann auch aushalten.
Haben Sie sich Horeni auch deshalb ausgeguckt, weil der vor 15 Jahren mal ein Buch über Klinsmann gemacht hat?
Ah nee, das hat mit dem Klinsmann nichts zu tun. Aber Horeni ist jemand, der ganz bestimmt nicht im Ruf steht, da irgend so ein bisschen liebesdienerisch zu sein oder so. Das war schon, das war schon gut.
Sehr viel oder relativ viel Platz in diesem Buch nimmt auch Ihre Beziehung zu und Ihre Freundschaft mit einem gewissen Jürgen Klopp ein. Würden Sie sagen, das ist wirklich eine Freundschaft fürs Leben, eine Art Seelenverwandtschaft, wie man sie nur ganz selten im Leben erleben darf?
Ja, definitiv. Wir hatten 7 wunderbare Jahre und seitdem haben wir eine wunderbare Freundschaft. Wir haben regelmäßigst Kontakt. Und dann wird aber gesagt, ja, der jammert immer noch dem Klopp hinterher, ist alles Quatsch. Aber wenn du jemanden hast, mit dem du eng befreundet bist und der dann, das wird eine Freundschaft fürs Leben bleiben, davon bin ich 100% überzeugt. Und er ist eben jemand, der mein Leben schon bereichert hat und vielleicht auch umgekehrt ein bisschen.
Und sportlich natürlich sowieso grandios, was er erst mit Mainz auf die Beine gestellt hat, dann in Dortmund und jetzt mit dem FC Liverpool. Sehr viele Trainer würden mir spontan nicht einfallen, die man in diese Reihe stellen könnte.
Nein, das ist ja völlig klar. Was er jetzt mit Liverpool abzieht, ist ja Wahnsinn. Wenn mir jemand gesagt hätte, es ist möglich, dass in der Premier League in England ein Club im Februar 22 Punkte Vorsprung hat, dann hätte ich gesagt, das ist nicht möglich. Es gibt wenige Dinge, die ich im Leben für nicht möglich halte. Das halte ich für unmöglich. Und auch das hat er hingekriegt. Also Jürgen ist schon außergewöhnlich.
Was die persönliche Ebene angeht, wüssten Sie, wenn es darauf ankäme, dass er sein letztes Hemd für Sie gibt?
Ja, das letzte Hemd, das weiß ich nicht. Das ist, ist ja in Schwaben geboren. Und demzufolge sind die ja ohnehin da ein bisschen zurückhaltender, was das letzte Hemd angeht. Aber ich glaube schon, wenn wir beide, das ist aber wechselseitig, wenn wir beide ein Problem hätten und den anderen kontaktieren würden, dann wird der jeweils andere eine Menge tun, um dem anderen dann jeweils zu helfen.
Das Jahr 2020 zerfiel Ende Februar, Anfang März in zwei Teile. In die Zeit vor und in die Zeit mit Corona. Einer unserer allerersten Gesprächspartner zu Corona war am 4. März Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Wir waren abends für eine Aufzeichnung verabredet. Er in unserem Berliner Hauptstadtstudio, ich in Stuttgart. Und wenn man sich jetzt einen Ausschnitt aus diesem Gespräch anhört, in dem es um die Zusammenarbeit mit den Bundesländern geht, ist das fast schon sowas wie eine Zeitreise.
Das funktioniert. Es funktioniert sogar sehr gut, ja nicht nur auf Ministerebene, sondern die Kollegen in den Ministerien sind manchmal 3, 4, 5, 8 Mal in der Woche auch in gemeinsamen Telefonschalten, um einfach auch konkrete Fragen zu klären. Nach dem Infektionsschutzgesetz, welche Empfehlungen gibt es, wann stellen wir wen unter Quarantäne? Das ändert sich ja auch. Wir haben ja zum Beispiel die Rückkehrer aus Wuhan, die Bürger, die wir zurück ausgeflogen haben, zentral untergebracht. In Kirchheim-Teck sind ja noch auch welche 15 Bürger zentral untergebracht. So eine Maßnahme würde man in der Lage heute so möglicherweise gar nicht mehr ergreifen. Sie hat aber, als wir sie ergriffen haben, Sinn gemacht, weil da gab es noch gar keine Infektion in Deutschland. Und so entwickelt sich das eben dynamisch. Und das müssen wir natürlich immer zwischen Bund und Ländern abstimmen. Das ist manchmal mehr Aufwand. Aber es führt auch zu mehr Nähe an der Entscheidung. Ich denke, es wäre nicht gut, wenn der Bundesminister darüber entscheidet, ob in Heinsberg, um jetzt mal die akute Lage zu nehmen dort, Schulen geschlossen werden zeitweise, sondern das können besser die Behörden vor Ort entscheiden.
Das bedeutet aber, es ist immer letztlich auch eine Gratwanderung zwischen das Virus nicht unterschätzen, auf der anderen Seite aber zu gucken, dass man nicht die Hysterie befördert.
Das ist genau die Gratwanderung. Ich habe vom ersten Tag an mich sehr bemüht, deutlich zu machen, dass wir das Virus sehr, sehr ernst nehmen. Das haben wir vom ersten Tag, auch alle Szenarien, auch das, was sich jetzt entwickelt, mitgedacht. Und gleichzeitig ist immer auch einzuordnen, auch wir müssen sehen, nach dem, was wir heute wissen, wir wissen noch mehr über das Virus als vor 6 Wochen, ist es mit Symptomen einer Atemwegserkrankung verbunden vor allem. Das sind alles Symptome, mit denen das deutsche Gesundheitswesen jeden Tag vielfach umgeht. So und so muss man es, denke ich, auch einordnen. 80% der Verläufe sind mild und symptomfrei. Viele merken gar nicht, dass sie infiziert sind, weil sich es bei ihnen gar nicht zeigt. Aber es gibt eben diejenigen, die mit der Lungenentzündung einen sehr, sehr schweren Verlauf zum Teil haben und eine Beatmung brauchen.
Die erste Ausgabe des SWR1 Jahresrückblicks 2020, jetzt mit einer Frau, die mal mit einem Weltstar liiert war und dennoch ihren eigenen Weg gefunden hat. Barbara Becker lebt seit der Trennung von Boris in Florida. Sie machte sich einen Namen als Mode- und Schmuckdesignerin. Sie macht Bücher über Schönheit und Fitness. Und sie erzählte in SWR1 Leute, was sie sieht und was sie hört.
Ich höre meistens also Musik aus meinem eigenen iPad oder mein iPhone. Aber ich gucke meistens Documentaries. Aber ich habe jetzt gerade auch Love is Blind. Kennst du das schon?
Nee.
Hat sich das bei du Himmel? Da war jetzt gerade die große Reunion-Show. Das sehe ich, wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin, zum Einschlafen. Okay. Aber ich sehe wahnsinnig gerne, wenn ich zu Hause bin, meistens Documentaries.
Wie ist eigentlich aktuell die Stimmung in den USA in diesen Zeiten des Vorwahlkampfs?
Also ich lebe ja nicht wirklich in den USA, muss ich sagen. Miami ist so ein Melting Pot, wirklich echter Melting Pot aus allen möglichen Nationen, hauptsächlich natürlich Südamerika und Leute, die da nicht mehr weg wollen. Und wir sind natürlich alles Minderheiten und dadurch sind wir natürlich auch alle so, fühlen wir uns angesprochen, weil er natürlich wirklich keine Minderheit auslässt. Und Wir sind...
Mit er meinen Sie den amtierenden Präsidenten?
Ja, du möchtest den Namen auch nicht aussprechen.
Ich denke, man muss ihn nicht mehr aussprechen, weil ihn sowieso jeder als solchen identifiziert.
Ja, genau. Und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt, wenn ich wieder zu Hause bin und die Flüge auch gehen, wie wir besprochen haben, dann werde ich natürlich Wahlkampf machen für den, der bei den Demokraten aufgestellt ist.
Es wird sich entscheiden zwischen Joe Biden und Bernie Sanders. Wer wäre dir lieber?
Ehrlich gesagt kenne ich beide nicht persönlich. Ich habe Freunde, die für beide brennen. Ich hätte mir jemand anders gewünscht. Mhm. Aber an der Stelle werde ich mich hinter den Kandidaten stellen und dann machen wir Überzeugungsarbeit und versuchen, die Leute aufzurufen und verständlich zu machen, dass es tatsächlich um unsere Zukunft geht. Denn es ist ja so, dass viele Leute gar nicht wählen oder auch ganz viele Jugendliche noch nie gewählt haben oder auch das Gefühl haben, es geht nicht um sie und die Politik wird für andere gemacht. Und da muss einfach sehr viel, ja, müssen wir einfach sprechen und ja.
Also was ich nicht verstanden habe, ist, als Trump gewonnen hat gegen Hillary Clinton und die Demokraten eigentlich Zeit hatten, sich zu überlegen, was machen wir jetzt, wen bauen wir auf? Einen deutlich jüngeren, vielleicht eine Frau, jemand, der mehrheitsfähig ist. Und nichts ist passiert.
Ja, ich dachte auch, dass das früher passieren sollte und habe aber mit vielen Leuten gesprochen, auch Botschaftern und Leute, die sich auskennen. Und die haben alle gesagt, wir haben noch ganz, ganz viel Zeit. Ich werde mich einfach hinter den stellen, der nachher aufgestellt wird.
43.000 Infizierte und 284 Tote. Das waren die aktuellen Zahlen, als Professor Peter Kremsner am 27. März zu Gast in SWR 1 Leute war. Kremsner ist Direktor des Instituts für Tropenmedizin an der Universitätsklinik Tübingen und er entwickelt zusammen mit der Tübinger Biotech-Firma CureVac den Corona-Impfstoff, der mutmaßlich im Frühjahr flächendeckend zum Einsatz kommen wird. Als Kremsner an diesem Tag Ende März bei uns war, ging es darum, wie die Wissenschaft damals Covid-19 eingeschätzt hat.
Am Anfang sind unsere Wetten oder ja Diskussionen da sehr unterschiedlich gewesen. Die einen haben gemeint, oh, naja, sieht aus wie ein zweites SARS. Mhm. Das kaum hat es begonnen, da vor 14 Jahren oder so, war es wieder weg. Das war nun nicht so. Und die anderen haben recht behalten, die meinten, das wird sich ausbreiten. Und es hat sich dann ausgebreitet, zuerst in China und Asien und jetzt weltweit.
Und das ist auch das wirklich Gefährlichste, dieses Virus, dass es halt so hoch ansteckend ist?
Das ist ein Problem, dass es sich so gut, sehr wahrscheinlich von, also ganz sicher von Tieren kommend, sehr wahrscheinlich von Fledermäusen kommend, in den Menschen jetzt katapultiert hat und da sich anscheinend wunderbar angepasst hat. Mhm. Und die Übertragung von Mensch zu Mensch klappt 1A und es sieht so aus, dass diese Infektionsrate etwa 2,5 ist. Das heißt, ein Mensch steckt etwa 2,5 andere an und das ist durchaus stattlich.
Warum sind die Verläufe so unterschiedlich? Der eine hat überhaupt keine Symptome und der andere stirbt?
Das trifft bei jeder Infektionskrankheit zu. Tuberkulose ist das beste Beispiel. 2,5 Milliarden sind infiziert und werden nie krank und 1 Million stirbt pro Jahr. Genauso ist es jetzt bei SARS-Coronavirus-2, wo sehr viele, gerade die Kinder und die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, das möglicherweise auch vielfach ja, unbemerkt haben, zweimal hüsteln oder kaum krank sind. Je älter man wird, je mehr Krankheiten man schon hat, desto anfälliger wird man, desto mehr wird man krank und auch desto eher kann man schwer erkranken.
Und der Umstand, dass auch Jugendliche sterben, dass junge Erwachsene sterben ohne Vorerkrankungen, die Ausnahme von der Regel?
Das sind ganz klar die Ausnahmen. Oh, so viel können wir jetzt schon sagen. Derzeitig ist das die große Ausnahme.
Sie hören SWR 1 Baden-Württemberg mit dem Leute-Jahresrückblick 2020. Er kommt aus dem schwäbischen Dettenhausen, er lebt schon lange in Stuttgart und er ist ein Weltstar. Friedemann Vogel ist seit fast 20 Jahren erster Tänzer beim Stuttgarter Ballett. Er hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen bekommen. 2015 verlieh ihm das Land Baden-Württemberg den Titel Kammertänzer. 2019 wählten ihn die Kritiker zum Tänzer
des Jahres. In Leute erzählte er, warum er schon als Kind Tänzer werden wollte.
Ballett für einen Junge ist ja schon mal sehr untypisch. Aber dadurch, dass mein großer Bruder, der 11 Jahre älter ist wie ich, Balletttänzer schon war und also in der Ausbildung schon fast seine Ausbildung zu Ende hatte, war für mich, als ich 3 Jahre alt war, schon klar, dass ich auch Balletttänzer werden will.
Kannst du dich noch erinnern, was dich da so fasziniert hat?
Mein Bruder hat mich sehr früh schon mitgenommen, so ins Training und zu den Proben. Und es war für mich schon immer ganz selbstverständlich und ganz klar, dass ich irgendwann das auch machen werde.
Ja, wie fanden die Eltern das?
Meine Eltern, dadurch, dass mein Bruder ja das schon vorgelebt hatte sozusagen, meine Eltern sind sehr tolerant gewesen. Ich habe 4 Geschwister, 4 Brüder und alle haben irgendwas mit der Kunst zu tun. Also meine Eltern waren sehr tolerant in der Hinsicht. Wir konnten machen, was wir wollten.
Das heißt, du hast dann auch deinen Schulabschluss gemacht?
Nicht Abitur, weil das geht leider nicht. Also als Tänzer muss man sich dann schon entscheiden, weil die letzten 2 Jahre von der Ausbildung ist es dann von morgens bis abends das Training. Und da muss man sich dann entscheiden, ob man dann Realschulabschluss macht. Ich habe mich für den Realschulabschluss entschieden.
Und dann kamen 2,5 Jahre Monte Carlo. Was war das für eine Geschichte?
Ich hatte schon immer im Sommer und im Winter dort so Sommer- und Winter-Workshops gemacht dort. Und da gab es eine ganz, ganz tolle russische Ballettpädagogin, Lehrerin. Und ich habe dort ein Stipendium bekommen und bin dann nach der Realschule dort hingegangen und habe dann dort meine Ausbildung zu Ende gemacht.
2,5 Jahre.
2,5 Jahre. Habe dort auch dann Französisch gelernt und viele, viele andere Sachen.
Und was hast du noch gelernt? Ein Leben in Selbstständigkeit zu führen, mit sehr jungen Jahren auch?
Ja, das auf alle Fälle. Wie man eigentlich so sein Leben auch führt und hat mich vorbereitet für die Sachen, die jetzt wirklich in meinem Leben präsent sind. Mhm. Was du vorher gesagt hast, Selbstständigkeit, dass man alles organisiert.
Disziplin.
Wie man Disziplin und auch wie man mit Menschen umgeht. Ich hatte das Stipendium von der Königsfamilie in Monte Carlo gehabt und hatte schon damit immer schon sehr viel Kontakt und musste Berichte schreiben, wie meine Ausbildung läuft und mich bedanken für das alles, was sie mir zugewendet haben.
Best of Leute 2020, zum Schluss dieser Ausgabe jetzt mit einer Frau, die aus Hamburg kommt, die Schauspielerin ist und Opernsängerin und die vor allem eine der vielseitigsten und besten deutschen Synchronsprecherinnen ist. Christine Marquitain ist die deutsche Stimme von Salma Hayek, Monica Bellucci und Juliette Binoche und bekam dafür im vergangenen Jahr den Deutschen Schauspielpreis als wandelbarste und spielstärkste Synchronsprecherin.
Wir steigen ja mit voller Kraft in die Rollen ein, nehmen die Haltung der Schauspieler, die wir zu synchronisieren haben, ein. Wir müssen an so viele Faktoren denken in der Synchronarbeit.
Zum Beispiel, was sind die wichtigsten Faktoren?
Die Nähe zum Original darf nie verloren gehen, ist der wichtigste Punkt. Aha. Dann der Tonfall, das, was die eigene Sprache definiert, muss weiterhin den Entfaltungsfreiraum haben, den Entfaltungsraum. Dann die Lippensynchronität, dann die lupenreine Sprache. Du solltest nach Möglichkeit eine Schauspielausbildung haben. Im Grunde ist es die Basis aller Dinge. Und die Schauspielausbildung beinhaltet natürlich auch eine Phonetikausbildung, eine Sprechausbildung. Die sollte man haben, weil sonst stößt man sehr schnell an seine Grenzen. Und dann die Haltung, das Spiel, die Authentizität. Alles das musst du allein mit deiner Stimme verschmelzen lassen.
Was ist am schwierigsten, das ganze Lippensynchron hinzukriegen?
Na, gar nicht. Dafür sind ja eigentlich, du spielst. Du darfst eigentlich wirklich nur ans Spiel denken und ins kalte Wasser springen. Mit jedem Take, den du synchronisierst, die Filme werden nach Takes eingeteilt. Ein Take kann ein Atmer sein, können 5 Sätze sein, können auch nur 3 Worte sein, je nach Schnittpausen.
Ja, wie viele Versuche braucht es pro Take?
Oftmals brauchst du 1-2 Mal, weil du einfach auch proben musst. Und manchmal brauchst du auch 5 Mal. Das ist ganz normal und menschlich. Und wir sind keine Fließbandsprecher, wir sind Schauspieler. Und spielen die Rollen.
Wie anstrengend ist das? Ich frage auch deshalb, weil bei Simultanübersetzern beispielsweise weiß man, da ist die vor allem auch psychische, mentale Belastung so stark, dass die nur über einen bestimmten Zeitraum das machen können, dann brauchen sie wieder eine Ruhephase. Ist das bei Ihrem Job ähnlich?
Ach, es gibt so eine Regel, man sollte nicht unbedingt mehr als 150, 180 Takes am Tag synchronisieren. Das ist dann schon viel, nicht weil man es nicht weiter schafft, man kann auch mehr schaffen, aber ob die Qualität dann immer noch so leuchtend ist, das stellt sich dann in Frage.
Ja. Merken Sie das auch? Kennen Sie das, dass eine Tagesform dann auch abnimmt, wenn man einfach zu viel schon gemacht hat?
Ich erinnere mich an einige Rollen, die auch eine psychische Anspannung waren. Zum Beispiel gab es diesen großen Kinofilm mit Toni Collette, Im Himmel trägt man hohe Schuhe. Mhm. Da hat sie eine sterbende, eine krebskranke Frau gespielt. Und das war seelisch auch Brustkrebs, was ja auch in dem Alter, in dem ich bin, mein Thema ist. Ich bin mit ihr gleichaltrig ungefähr. Und mit Toni Collette. Und da war das schon so, dass ich darum gebeten habe, keine anderen Synchronarbeit in dieser Woche oder in diesen Tagen der Arbeit zu übernehmen. Und vor allem pro Tag nicht mehr als 80 Takes zu synchronisieren, weil das für mich einfach eine unwahrscheinliche Anspannung war, seelisch.
Eins gehört.